Wer von euch möchte gerne Gott kennen? Ja. Wer möchte gern Gottes Pläne kennen? Wäre es denn wunderbar, wenn wir verstehen könnten, was er, unser Schöpfer, vorhat? Ja, ein Stück weit können wir das. Kapitel 13 hier in Matthäus ist ein Kapitel voller Gleichnisse. Wir haben gesagt, Gleichnisse sind Geschichten aus der alltäglichen Lebenswelt, wo etwas Irdisches, Materielles eine geistliche Wahrheit illustriert. Also Gleichnisse sind irdische Geschichten, die geistliche Wahrheiten erzählen. Und das Ziel für die Offenen, für die Suchenden, ist es, das Verständnis einer Lehre und einer Wahrheit zu erleichtern. Also so wie im Blättern im Bilderbuch vielleicht hilft, mehr zu verstehen. Ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Aber für die Verschlossenen, für die, die Jesus ablehnen, für die, die Jesu Erklärung nicht bekommen, ist das Ziel, das Geheimnis oder die Geheimnisse von Gottes Reich zu verbergen. Das Thema dieser Gleichnisse ist das Reich der Himmel oder das Reich Gottes, das ist dasselbe. Matthäus hat an die Juden geschrieben und ihr wisst, die Juden, die schreiben oder sprechen heute noch nicht mal den Namen Gottes aus. Deswegen sagt Matthäus, es ist das Reich der Himmel, aber es ist dasselbe wie das Reich Gottes. Im Vers 11 hat er geschrieben zu den Jüngern, oder Jesus hat es gesagt zu den Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Ist das wunderbar? Ist es nicht begeisternd, dass wir Eingeweihte Gottes sein dürfen, die Geheimnisse des Himmels, sein Wirken, seine Pläne zu verstehen? Letzten Wochen haben wir uns das Gleichnis vom Seemann angesehen, oder es geht da um die Herzensböden eigentlich, um die Einstellungen, die Menschen im Herzen haben, wenn sie Jesu Botschaft hören. Und da haben wir gelernt, wie wir ein Teil von Gottes Reich werden können, wie wir fruchtbar sein können in Gottes Reich. Und zwar, indem wir das Evangelium oder das Wort Gottes verstehen und es mit einem aufrichtigen, mit einem ernsthaften Herzen, das heißt mit einer richtigen, guten Einstellung annehmen. Dann wird unser Leben übernatürlich fruchtbar werden und Frucht bringen. Und als nächstes wird Jesus zuerst noch drei Gleichnisse vor den Volksmengen erzählen. Und dann wird er eines den Jüngern auslegen und dann wird er ihnen noch so persönlich weitere Einsichten ins Reich Gottes geben. Dazu werden wir heute wohl nimmer kommen, aber ich hoffe zu diesen drei Gleichnissen, die er vor den Volksmengen gesprochen hat. Lass uns lesen ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Unkraut wörtlich Lolch, das war ein Unkraut, was dem Weizen, zumindest in einem frühen Wachstumsstadium, sehr ähnlich war, kaum zu unterscheiden. Unterschied war dann später, wenn der Weizen Ehren hervorgebracht hat und Frucht gebracht hat, hat dieses Unkraut nichts hervorgebracht. Es wurde mitten unter den Weizen gesät, das heißt, das Ganze war gut durcheinander gemischt. Und dann, als dieses Unkraut aufsproste, wurden die Weizenpflänzchen erstickt oder verdrängt, haben ihnen die Nährstoffe geklaut und wie gesagt, die haben keine Frucht gebracht. Das heißt, diese ganze Aktion hat den Ertrag eines Feldes drastisch reduziert. Und Jesus lebt in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft, das war die Haupteinnahmequelle, heute wohl auch noch für einen Bauern. Und wenn so ein Feld einen Großteil seiner Frucht nicht bringt, dann war das ganz schön dramatisch. Also ein sehr fieser Anschlag von einem feindlich gesinnten Menschen. Wir können uns das so bildlich vorstellen, wie der Nachbar, der ihn nicht mag, nachts ins Feld geht und ihm das Unkraut einsät. Es war unter dem römischen Recht übrigens schwer bestraft, wenn jemand das getan hat. Vers 26, als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mann hat dies getan. Er hat wohl gewusst, wer es war. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammen lesen? Er aber spricht, nein, damit er nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Diese Weizen- und Unkrautpflanzen waren oft so miteinander verwachsen, dass die Wurzeln miteinander verwachsen waren. Und wenn du jetzt das Unkraut rausgerupft hättest, hättest du auch den Weizen beschädigt oder mit rausgerissen, der daneben stand. Vers 30. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also wartet, bis es reif ist, die Zeit der Ernte, und dann werden wir das Ganze trennen, aussortieren. Und das ist jetzt ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern auslegt, nachdem er sich zurückgezogen hat mit ihnen. Und da wollen wir vorausspringen zum Vers 36 und uns gleich die Auslegung ansehen, solange wir es noch frisch haben, das Gleichnis. Und dann werden wir wieder zurückgehen und die Verse dazwischen machen. Also Vers 36. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er beantwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, also Jesus selbst. Der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Das ist jetzt eins dieser Gleichnisse, wie auch beim Gleichnis vom Seemann, wo viele Details eine Bedeutung haben. Ist eher ungewöhnlich für Gleichnisse, aber hier ist es so. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Wenn Jesus wiederkommt. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammen lesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Haben alle Ohren? Okay, wunderbar, sind zum Hören da. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit der richtigen Einstellung natürlich ist hier gemeint. Also wir sehen hier Jesus, der die Kinder Gottes, könnten wir sagen, seine Nachfolger, seine Werkzeuge in diese Welt sät. Und auf der anderen Seite sehen wir die Kinder oder die Werkzeuge Satans. Das heißt Menschen, die Jesus ablehnen, die Jesus nicht hingegeben sind. Und jeder Mensch, auch jeder von uns heute, ist in einer dieser beiden Gruppen. Jeder von uns hat einen geistlichen Vater, ob es dir bewusst ist oder nicht. Jeder von uns wird von einem dieser geistlichen Väter gebraucht, ob es dir bewusst ist oder nicht. Und vielen ist es nicht bewusst. Entweder von Gott, von Jesus oder vom Teufel. Jesus sät uns in diese Welt. Jemand hat mal gesagt, Christen sind wie Kuhmist. Wenn sie auf einem Haufen zusammenkleben, dann stinkt es. aber verteilt, verstreut, können sie viel Gutes tun. Und da ist eine Wahrheit dran. Wir Christen tendieren dazu, zusammenzukleben, auch in der frühen Gemeinde so, und dann hat Gott Verfolgung zugelassen, um sie zu verstreuen, in die Welt hinaus. Wir werden in die Welt hinaus gesät. Und ja, wir Christen sind berufen, einander zu lieben. Jesus hat gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass wir Jesu Nachfolger sind. Das ist ganz wichtig. Da können wir uns fragen, ist das das Merkmal unserer Gemeinschaft, dass wir einander lieben, dass wir füreinander da sind und biblisch lieben, dass wir einander aufopfernd lieben, so wie Christus die Gemeinde uns liebt und geliebt hat. Das ist wahre biblische Liebe. Ist das unser Markenzeichen? Oder haben wir noch Luft nach oben? Wofür sind Gemeinden bekannt heutzutage? Wofür wollen wir bekannt sein? Wie viele Gemeinden in Deutschland kennst du, die nicht bekannt sind, vor allem für ihre Anbetungsmusik oder die Predigten oder die Programme oder wie viele Mitglieder sie haben oder das tolle Gebäude oder die Geistesgaben, sondern dass sie echt aufopfernd, herzlich, tatkräftig einander lieben. Miteinander weinen, miteinander lachen, sich miteinander freuen, miteinander teilen, wirklich da sind füreinander. Von mir aus, wenn einer den Job verliert oder finanzielle Notlage hat, dass alle anderen zusammenlegen. Wenn einer Hilfe braucht, sind alle da. Wenn einer die Wohnung verliert, hat er ein Bett bei allen anderen und eine offene Tür, eine Einladung bei allen anderen. Die ersten Christen, die haben so krass geliebt. Lesen wir in der Apostelgeschichte, die haben sogar ihre Häuser und ihre Äcker verkauft, völlig undeutsch, um die Geschwister zu versorgen. Wow. Und Paulus schreibt über die tiefarmen, bedrängten Gemeinden in Mazedonien, die in überschwänglicher Freude, schreibt er da, freiwillig über ihr Vermögen, das heißt, die konnten es sich gar nicht leisten eigentlich, aber waren sie gewillt zu geben für die armen Geschwister in Jerusalem, die sie noch nie getroffen haben. Boah, das ist übernatürliche, krasse Liebe. Und das ist unser biblisches Vorbild. Wie ist es mit uns? Haben wir das ergriffen? Ein paar wenige vielleicht, oder? Beobachtung. Was mir auffällt, wenn ich ab und zu mal so eine Ankündigung mache, da ist eine Schwester in einer Notlage, wer geben möchte, hier gibt es eine Gelegenheit. Normalerweise ist es nicht so, dass alle zusammenlegen. Normalerweise ist es so, dass vielleicht ein, zwei, drei anonyme Kuverts hinten drin legen, aber mit teilweise hunderten Euros drin. Und ich weiß nicht von wem. Und das ist gut so. Aber das berührt mein Herz. Das fordert mich heraus. Da ist ein Bruder, da ist eine Schwester, deren Herz so von Gott ergriffen ist, dass sie befreit ist von dieser Habsucht und dieser Selbstsucht, die uns so oft quält. Und es berührt mein Herz. Ich denke mir, wow, ich will mehr so sein. Ich weiß nicht, wer es ist, aber danke, lieber Bruder, danke, liebe Schwester. Du predigst lauter und besser als ich hier vorne. Und dein Geben berührt nicht nur das Herz von dieser Schwester vielleicht, die in Not ist und es tut es, aber auch das Herz von deinem Pastor und von anderen. Und es bringt Gott Ehre und ich weiß, deswegen tust du es. Aus Liebe, nicht aus Zwang. Ah, Aber Liebe ist praktisch, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und da merkt man wirklich, wie es um unsere Liebe steht, wenn es was kostet. Das ist der Test. Also wie bestehen wir als Gemeinde den Liebestest? Haben wir Luft nach oben? Ich glaube, ja. Und bitte, ich will niemanden irgendeinen Schuldtrip anhängen. Ich predige halt vor allem zu mir selbst, okay? Jesus hat gesagt, Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist gut, das ist richtig. Aber einander lieben ist nicht unser einziger Auftrag. Wir haben noch einen anderen ganz großen Auftrag. Und der ist, Licht zu sein in dieser Welt. Den Missionsbefehl war kein Vorschlag, Missionsbefehl. Geht hin, hat Jesus gesagt. Nicht wartet, bis die Leute zu euch kommen. Nee, das Evangelium ist eine Bringschuld. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Allen Menschen, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also Jesus streut uns, er sät uns in diese Welt. Wir sind nicht von dieser gottlosen Welt, von dieser gottlosen Kultur, in der wir leben. Wir gehören jetzt zu ihm, aber er sendet uns oder er sät uns, um bei diesem Bild zu bleiben, in diese Welt. Er sät uns als Kinder Gottes unter die Menschen, die er durch uns berühren will. Also unsere Familie, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, die Menschen, mit denen wir so Kontakt haben. Ich denke, jeder von euch hat Gesichter im Kopf. Und er will durch uns diese Menschen erreichen. Wir sind seine Botschafter, wir sind seine Mitarbeiter. Das ist so ein Vorrecht, das ist so eine Freude. Jesus könnte Engel gebrauchen, die könnten das viel besser als wir. Aber er hat gewählt, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen. Und es ist einfach. Evangelisieren ist keine schwere Last, Leute. Es ist einfach. So einfach wie eine Zeitung in den Postkasten werfen, wie wir es gestern getan haben. Oder einfach mit Vorchristen leben, wie du mit Geschwistern auch lebst. Redest, will ich sagen. Hey, ich bin Gott so dankbar für den Urlaub, den ich haben durfte. Oder hey, mein Freund, freue mich, dass du wieder gesund bist. Ich habe für dich gebetet. Schön. Es ist nicht kompliziert. Genieße einfach deine Beziehung mit Jesus und lass deine Freude und deine Liebe durchscheinen. Lächle den Arbeitskollegen an am Morgen und sei ein Diener. Hol den Kollegen den Kaffee, obwohl es nicht dein Job ist. Gar nicht kompliziert. Aber wenn Menschen diese Liebe Jesu und diese Freude und diesen Frieden, diese Freiheit in deinem Herzen spüren, dann werden sie neugierig werden. Und dann kannst du ihnen noch mehr erzählen von Jesus. Ich glaube, die Menschen in der Welt, ich weiß, die Menschen in der Welt, ob sie ihnen bewusst ist oder nicht, suchen nach dem, was wir haben. Nach Gemeinschaft mit Gott. Dafür sind wir geschaffen. Das ist der Sinn in unserem Leben. Jeder Mensch sucht nach Sinn. Jeder Mensch wünscht sich eine innere Kraft, eine innere Hoffnung, eine ewige Hoffnung, die wir haben in Jesus. Menschen sind beladen durch ihre Schuld, oft verbittert durch Unversöhnlichkeit, haben keinen Frieden und leben nur für das Hier und Jetzt und sind trotzdem nicht zufrieden, haben keine Perspektive, sind voll Sorgen, haben nicht wirkliche Antworten auf die Probleme dieses Lebens. Und wir können sie auf Jesus hinweisen. Jesus ist die Antwort, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, danke. Und das Evangelium ist einfach. Wir können es ganz einfach erklären. So mit unserer Hand ist die Eselsbrücke für mich. Hier, Mitfahrer, hier, ewiges Leben ist ein Geschenk, du kannst es nicht verdienen. Aber wir haben ein Problem, Zeigefinger. Und das ist Sünde in unserem Leben. Wir sind nicht perfekt, wie Gott perfekt ist, und das trennt uns von ihm. Und wir können nichts tun, um diese Entfremdung zu überwinden. Aber Gott, der größte Finger, steht für Gott. Wir können es nicht, aber Gott hat es für uns getan. Und wie hat das getan? Der Ringfinger, der Bund in Jesus Christus. Was Jesus für uns getan hat, sein perfektes Leben für uns, sein Tod am Kreuz für unsere Schuld, seine Auferstehung. Und wie wird es persönlich für uns, der kleine Finger, Glaube, der nur so groß sein muss wie ein Senfkorn. Es ist nicht schwierig, es ist nicht kompliziert, jedes Kind kann es verstehen. So einfach weiter zu erzählen. Oder lad Menschen ein in die Gemeinde oder zu unserem Vortrag, den wir haben werden. Oder gib ein Traktat weiter oder ein christliches Buch, eine CD, eine Bibel zum Geburtstag oder eine Weihnachtskarte mit einer Botschaft zu Weihnachten. Hey, die Leute freuen sich drüber, die freuen sich, dass du an sie gedacht hast. Und sie werden sich nicht wehren dagegen. Es ist schwer. Und es ist wunderbar, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen. Es ist auch erfrischend für unseren eigenen Glauben, wenn wir unseren Glauben teilen. Es ist ein Abenteuer mit Jesus. Also Jesus sät uns in diese Welt. Aber auch der Teufel sät, wie Jesus, Menschen in diese Welt. Menschen, die er kontrolliert und die er gebraucht, ob sie ihm bewusst ist oder nicht. Und den meisten ist es wohl nicht bewusst. Bist in einer Gruppe der beiden. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Gibt nichts dazwischen. Und da ist dieses Pflanzengemisch auf diesem Acker der Welt. Dieses Gleichnis lehrt uns, wir werden geistlichen Kampf haben. Bis zum Ende dieser Welt. Da ist beides, die Kinder des Teufels, die Kinder Jesu, das Wirken Gottes, das Wirken des Feindes. Und können wir auch sehen hier, viele Teufelskinder sind den Kindern Gottes auf den ersten Blick ähnlich. Es gibt viele gute Menschen, vielleicht auch Namenschristen. Einige Teufelskinder sind sogar Pfarrer oder Pastoren. Neues Testament spricht sogar von falschen Aposteln. Also was sollen wir als Diener Gottes in dieser Situation tun? Mit diesem Gemisch in der Welt. Na, erstens, wir können gar nicht immer erkennen, wer Christ ist und wer nicht Christ ist. Was sollen wir tun? Sollen wir krampfhaft analysieren und richten? Und Jesus sagt, nein, entspannt euch. Lasst es wachsen bis zur Ernte und ich werde richten. Seht ihr, wenn wir versuchen, Richter zu spielen und herauszufinden, wer echter Christ ist und wer nett und beginnen auszusortieren und zu beurteilen und zu richten, dann werden wir manchmal auch Kinder Gottes rausreißen und zu Unrecht verdammen. Und dann werden wir auch die Atmosphäre zerstören, in der Menschen geistig wachsen können und geistig gesund werden können, wenn wir so eine Kontrollatmosphäre schaffen. Das ist nicht heil. Wir sind berufen, Menschen zu lieben, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Nicht zu verdammen, nicht zu richten. Es ist nicht unsere Sache zu beurteilen, ob jemand gerettet ist oder nicht oder wer und wer nicht. Das ist Jesu Job. Und das ist so befreiend für uns. Dann können wir uns auf unseren Job konzentrieren und das ist andere lieben. Ist das ein Widerspruch zu Gemeindezucht? Nein. Zur Konfrontation? Nein. Wir reden hier nicht über die Gemeinde, wir reden über die Welt. Der Acker ist die Welt. Im 1. Korinther 5, Vers 9 schreibt Paulus an die Gemeinde, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Das heißt mit Menschen, die Sex außerhalb von Gottes heilen Rahmen der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau praktizieren. Und dann schreibt er weiter, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen, sprich den Materialisten und Räubern oder Götzendienern dieser Welt. Sonst müsst ihr die aus der Welt hinausgehen. Hey, das ist normal für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich meine, für was und wie sollen sie sonst leben? Die kennen nichts anderes, außer ihrem Zeug und das Hier und Jetzt. Und sie haben auch gar keine innere Kraft, des Heiligen Geistes für ein heiles Leben, Nein zu sagen zu Versuchung. Dann schreibt der Paulus weiter, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand der Bruder Christ genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht mal zu essen. Also keine christliche Gemeinschaft zu haben. Jemand, der sagt, oh, ich liebe Jesus, ich folge Jesus, aber dem völlig egal ist, was Jesus will und was Jesus sagt. Der sagt, oh, ist schon okay so, was ich mache. Und selbst nachdem er konfrontiert wurde, hoffentlich liebevoll von liebevollen Geschwistern. Und dann schreibt Paulus weiter, denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen aus euch selbst heraus. Also Jesus hat uns gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, wie Menschen leben, was ihnen wichtig ist, was sie lehren. Und die Bibel ist da ganz klar, wenn jemand, der sich Christ nennt, in die Gemeinde kommt, aber dabei bewusst und beharrlich in Sünde lebt und in Ungehorsam gegen Gott und sein Wort, dann sollen wir, die Geistlichen heißt es, sie geduldig konfrontieren, in Liebe versuchen, ihnen zu helfen. Aber wenn einer überhaupt nicht umkehren will, dann soll er auch nicht Christ spielen dürfen. So tun als ob. Das wäre nicht heil für ihn und es wäre nicht heil für die Geschwister. Und dann sagt Gott uns in der Bibel, dann sollen wir sie eine Zeit lang aus der Gemeinschaft ausschließen, bis sie gewillt sind, umzukehren zu Jesus und zu seinem Weg. Sagen, hey, mein lieber Freund, liebe Freundin, darfst nicht weiter mit uns abhängen, solange deine Einstellung nicht änderst. Sonst würdest du denken, ist okay, in Sünde zu leben und du würdest wahrscheinlich Geschwister verführen. Und Jesus hat gesagt, es wäre heiler, mit dem Mühlstein im Meer versenkt zu werden, als es zu tun. Also in der Gemeinde dürfen wir schon Früchte beurteilen, konfrontieren. Aber Jesus hat uns nicht erlaubt, seinen Job zu übernehmen oder den Job der Engel zu richten, wer ist gerettet und wer ist nicht gerettet und zu verdammen, das ist nicht unser Job. Zweitens, was sollen wir mit den offensichtlichen Söhnen des Bösen tun? Menschen, die Jesus ganz offensichtlich ablehnen, ganz offensichtlich ein unmoralisches Leben leben. Sollen wir sie ausreißen aus dem Acker dieser Welt? Vielleicht umbringen? Wir mähen sie alle nieder. Sie so wie die muslimischen Eroberer vor die Wahl stellen. Entweder ihr bekehrt euch oder wir machen euch einen Kopf kürzer. Sollen wir ihnen unseren Glauben aufzwingen? Nee, das geht gar nicht. Wahres Christentum ist keine äußerliche Religion. Nicht irgendwie ein Nachplappern von einem Glaubensbekenntnis. Es ist eine Beziehung, es ist eine Liebesbeziehung. Und die ist nur aus freiem Willen möglich. Also echte Christen werden nie jemanden zum Glauben zwingen. Nicht mal unsere eigenen Kinder, ich meine, können wir nicht. Jesus war so krass, dass er zu seinen eigenen Aposteln gesagt hat, also schwierige Dinge gelehrt hat und viele Menschen ihn verlassen haben und gesagt, und, was ist mit euch? Wollt auch ihr gehen? Bitte, ihr habt die Freiheit. Also wir dürfen vorleben, wir dürfen erklären, wir dürfen einladen, aber nie Zwang. Es muss eine freiwillige, persönliche Entscheidung für Jesus sein. Und nicht immer in der Kirchengeschichte wurde das beachtet, oder? Meistens, wenn die Politik und Kirche zusammengehen, dann wird es eher hässlich. Drittens, sollen wir erwarten, dass Nichtchristen wie Christen leben? Sollen wir ihnen vielleicht sogar unsere Moralvorstellungen aufzwingen? Nee, die können das doch gar nicht. Die haben doch gar nicht die Kraft dazu. Es wäre wie zu einer Raupe zu sagen, komm, flieg. Braucht erst eine Metamorphose, dann kann sie fliegen. Jesus sagt, ihr lebt als Lichter in dieser finsteren Welt, seid Zeugen für mich und mein Heil, erzählt die gute Nachricht weiter. Und dann, wenn sie zu mir umgekehrt sind und erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Von einem Schmetterling kannst du erwarten, dass er fliegt. Ein Babyvogel, bei dem macht es Sinn, im Fliegen zu lernen oder zu lehren. Aber nicht eine Raupe. Also ereifert euch nicht über die böse Welt, über die Unmoral der Nichtchristen. Ist wie es ist. Ihr seid Zeugen, das ist unser Fokus. Und viertens lehrt uns dieses Gleichnis ganz sicher, vergesst nicht, dass wir bis zum Ende einen geistlichen Kampf haben werden hier. Das Reich des Lichts gegen das Reich der Finsternis, Reich Gottes gegen das Reich Satans, um die Seelen von Menschen. Unser Urlaub kommt im Himmel, wenn Jesus wiederkommt. Also hart aus, wundert euch nicht über Anfeindungen oder Anfechtungen, Versuchungen, Versuche uns zu entzweien und so weiter und so fort. Das ist ganz normal in diesem Zeitalter, in dem wir leben. Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet. Das Wiedersehen und der Beistand des Geistes, die Liebe des Vaters, die Erhörung von Gebet. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden, hat Jesus gesagt. Wenn Jesus wiederkommt, wird jedes Knie sich beugen und jeder Mensch Jesus als Herrn und Gott bekennen. Und er wird richten und er wird alles zurecht rücken und alles wird recht sein und wir werden verherrlicht sein wie er. Er wird seine Herrlichkeit mit uns teilen. Aber bis dahin, seid guten Mutes, mitten im Kampf. Ich mag Psalm 23, er bereitet einen Tisch für uns im Angesicht unserer geistigen Feinde. Also, du bist in der Schlacht, da werden Gliedmaßen abgehakt, Riesenschlachten und plötzlich, oh, Schnitzel, Sauerbraten und du drehst dich um und wow, da ist diese Riesentafel und der Herr sagt, setz dich hin, näher dich hier im Angesicht deiner Feinde, Nahrung, Gemeinschaft, Frieden, trotz allem und in allem. Das hat er für uns bereitet. Vers 40, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke oder Ärgernisse in manchen Übersetzungen, also solche, die andere zur Sünde verführen, zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, das gegen Gottes Wort ist. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen oder den Feuersee in der Offenbarung. Ein ewiger Ort der Strafe, der eigentlich für Satan und für die Dämonen geschaffen wurde. Wir könnten sagen, das ist das ewige Gefängnis für die Rebellen gegen Gott. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten. Die Gerechten, die umkleidet sind mit Jesu Gerechtigkeit. Denen sein sündenloses Leben zugerechnet ist im Austausch gegen ihr Sündiges, wegen ihrem Vertrauen auf Jesus und sein Erlösungswerk. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Und dann sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hast du Ohren? Hörst du? Jesus spricht hier von Himmel und Hölle. Das ist keine Illusion. Das wird Realität sein für jeden Menschen. Himmel oder Hölle. Entweder Himmel, ungetrübte, perfekte Gemeinschaft mit deinem Schöpfer als verherrlichte, perfekt gemachte Menschen an einem perfekten Ort der Herrlichkeit, Das ist, wofür wir geschaffen wurden. Das ist, wonach wir uns sehnen. Im Herz sind wir alle Perfektionisten. Perfektion von dem, was wir in der Gemeinschaft mit Jesus schon so ein Stück weit hier erleben dürfen, als Beginn. Liebe, Freude, Liebe in Vollendung, die Erfüllung all unserer Hoffnung, all unserer Sehnsüchte, besser als der schönste Traum. So herrlich, dass unser Vokabular fehlt, überhaupt drüber zu reden und es zu beschreiben. Deswegen sehen wir in der Bibel vieles im Negativ. In der Offenbarung heißt es, es wird dort kein Tod mehr sein und kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz, kein Hunger, kein Durst. Ist auch geistlich gemeint, glaube ich. Und da werden Quellen des Lebens sein, also mit Bildern beschrieben. Und Gott wird in ihrer Mitte sein, Gott wird ihr Licht sein, Gott wird ihr Hirte sein. Johannes schreibt uns, 1. Johannes 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wird herrlich sein. Der Apostel Paulus hat den Himmel gesehen. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich nur eine Vision gehabt habe oder ob ich wirklich da war, aber ich habe eine Vorschau bekommen. Und er hat gesagt, es wäre gar nicht recht, drüber zu reden. So heilig, so herrlich war es. Und als Effekt sehen wir bei Paulus, Paulus hatte keine Angst mehr. Können wir in der Apostelgeschichte lesen. Leute haben ihn gewarnt und er hat gesagt, ich weiß, dass Verfolgungen und Mühsal auf mich warten, aber egal, voran, voran, voran. So war da Paulus drauf. Nichts konnte ihn aufhalten. Alles für Jesus. Das Leben ist für mich Christus. Philipper 1, Vers 21. Das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Ich habe Lust zu sterben und bei Christus zu sein. Das ist weit besser, schreibt der Paulus da. Aber bei euch zu bleiben ist nötiger um euretwillen. Deswegen denke ich, bleibe ich noch ein bisschen da. Aber es ist weit besser, bei ihm zu sein. 2. Korinther 4, wir werden bedrängt, wir werden verfolgt, wir werden misshandelt in einem Maß, das eigentlich unerträglich ist. Aber das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Wenn wir unsere himmlische Zukunft, unsere himmlische Bestimmung nur so ein bisschen vor Augen haben, dann werden wir viel mutiger sein. Dann werden wir bessere Prioritäten setzen. Dann werden wir weniger Angst und Sorgen haben und mehr Freude haben, viel entspannter sein. Leute, das Beste kommt noch. Aber auf der anderen Seite ist die Hölle. Ewige Zielverfehlung. Menschen, die ewig getrennt sein werden von Gott, von dem Sinn des Lebens. Entfremdet von ihm, entfremdet von anderen Menschen, entfremdet von sich selbst. Jesus spricht von Verbrennen, Verlust, äußerster Verlust. Kapitel 22 und Kapitel 25 wird Jesus sprechen von äußerster Finsternis. Also dem krassen Gegenteil von dem, was die Bibel als Licht beschreibt, hier als Sonne zum Beispiel. Einsamkeit, Weinen, Zähneknirschen, Trauer, vielleicht Gewissensbisse, Bewusstsein des Versagens, Verlustschmerz, gebrochenes Herz und so weiter. Wenn dann zu dem Zeitpunkt ist ein Mensch Gott begegnet im Gericht. Er hat Gott gesehen. Es wird keine Atheisten geben in der Ewigkeit. Seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Güte, sein Licht gesehen. Den Ursprung und den Sinn des Lebens. Aber dann im Gericht die Worte gehört zu haben, weiche von mir. Das wird furchtbar sein. kriegst das, was du verdienst. Kriegst das, was du wolltest. Du wolltest nichts mit Jesus zu tun haben. Du wolltest die Gottesferne. Das ist jetzt seine Konsequenz. Und wir haben nicht allzu viele Details, die uns offenbart werden, aber es wird furchtbar sein. Wird keine Party sein in der Hölle, wie manche Leute sich das vorstellen, wie es manchmal dargestellt ist. Nee, die Hölle ist ein Ort des Gerichts. Ähnlicher einem Gefängnis als einem Partykeller. Ist auch nicht so, dass der Teufel der Chef der Hölle sein wird, wie es auch in manchen Gemälden dargestellt ist. Nee, er ist ein Opfer der Hölle. Und alle, die ohne Jesus in die Ewigkeit gehen, mit ihm. Und sie werden ein ewiges Leben haben, ähnlich dem, was Jesus am Kreuz für uns durchgemacht hat, als er unsere Schuld getragen hat, damit wir sie nicht tragen müssen. Erinnert euch an seinen verzweifelten Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat Blut geschwitzt im Garten bei den Gedanken daran. Begreifen wir diesen Horror der Hölle, den Menschen erleben werden, die ohne Jesus sterben, die ihre Sünde selbst tragen müssen, weil sie Jesus abgelehnt haben. Unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Arbeitskollegen, verloren für immer? Spüren wir dieses Gewicht? Leben wir in der Realität von Himmel und Hölle oder ist es nur irgendwie so ein Märchen? Ich gebe euch eine weitere Beobachtung weiter, jahrelange Beobachtung, die ich so gemacht habe. Wenn es heißt, wir gehen raus auf die Straße, Menschen von Jesus erzählen oder Zeitungen, Traktate verteilen. In der Regel sind es ein paar wenige, die sich auf den Weg machen. Ein paar wenige, die sich die Mühe machen. Und ich weiß, nicht alle haben immer Zeit und nicht alle können. Aber in der Regel sind es so 2, 3, 4 von 80, die wir hier sitzen. Und wieder keine Verdammnis, es ist nur eine Beobachtung. Es ist schlicht und einfach so. Und ich weiß nicht, ob alle anderen dafür super aktiv sind in Freundschaftsevangelisation und im Internet oder auf sozialen Medien oder persönlich Evangelisation. Ich weiß auch, ich predige zu mir selbst wieder. Ich brauche ein viel stärkeres Herz für die Verlorenen. Und ich weiß, wenn wir die Wahrheit der Hölle wirklich glauben oder wirklich ergreifen, dann werden wir viel aktivere Evangelisten sein. Ist komisch, oder? Wenn es ums ans Geben oder auch ans Weitergeben von der besten Nachricht, die es gibt, die in dieser Welt kommt, sind Christen irgendwie komisch heutzutage. Das ist ungesund, das ist abnormal, das ist nicht, was wir in der Bibel sehen. Die Leute haben gelebt dafür, das war ihre größte Freude. Und es ist eine Freude, wenn ein Mensch gerettet wird und zu Jesus kommt und Vergebung hat und ein Kind Gottes wird. Es gibt nichts Schöneres in dieser Welt, als mit jemandem zu beten und ihn zu Jesus zu führen. Weißt du, was los ist mit uns? Ich glaube, ein Teil davon ist, dass wir so das Denken der Welt übernommen haben, dass für uns Himmel und Hölle so ein bisschen weit weg ist, so ein bisschen abstrakt, märchenhaft irgendwie so. Wenn uns das klar ist, wenn uns das bewusst ist, dann werden wir viel mehr bereit sein, unsere Bequemlichkeit und unsere Menschenfurcht und unsere Geschäftigkeit und unsere Vergnügungssucht gehen zu lassen und neue, ewige Prioritäten zu setzen. Ich meine, es ist komisch, wir können Stunden vorm Fernseher oder im Kino oder vorm Computerspiel verbringen und hey, das ist auch okay mit Maß und Ziel. Aber vielleicht ein bisschen Zeit abzwacken von dem, für das, was wirklich wichtig ist. Auch als Vorbild für unsere Kinder. Ich meine, was sehen unsere Kids? Eltern, erwachsene Vorbilder, die brennen für Jesus, die ein Herz haben für die Verlorenen, die beten, die ringen, die geistlich kämpfen, oder sind wir, weiß nicht, ich sag lieber nichts. Und wie gesagt, ich predige vor allem zu mir selbst. Paulus hat gesagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ich bin ein Schuldner von denen, die es noch nicht gehört haben. Apostelgeschichte 4, Vers 20, die Apostel haben gesagt, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ist viel zu gut, es ist unmöglich, nicht drüber zu reden. Dann möge Gott uns eine klare geistliche Sicht von Zeit und Ewigkeit schenken. Die allerwichtigste Frage heute Morgen ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Falls du einen tödlichen Unfall hast auf dem Weg nach Hause oder wenn Jesus wiederkommt in einer halben Stunde, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Wir alle werden ewig leben. Die Frage ist nur, wie und wo? Wäre deine ewige Existenz Himmel oder wäre es Hölle? Geh nicht nach Hause von hier ohne Jesus und ohne, dass Jesus dich hat. Und wie ist es mit deiner Familie? Wie ist es mit den Menschen, die Jesus in dein Leben gestellt hat? Wie gesagt, es ist so einfach, ein Zeuge zu sein, die gute Nachricht weiterzusagen. Und die frohe Botschaft selbst ist so einfach, dass jedes Kind sie begreifen kann. Wir müssen nur unseren inneren Schweinehund, unsere Menschenfurcht überwinden. Und es wird uns selbst erfrischen. Und wir sind nie allein. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Also, was ist unser Problem? Wir haben gar kein Problem. Es ist nur da oben irgendwie. Lass uns mutig sein. Denk, was sehr herausfordernd, was Jesus zu uns gesprochen hat. Heute Morgen, zumindest für mich. Ich möchte noch die anderen zwei Gleichnisse Jesu vor der Volksmenge mitnehmen. Ich denke, die werden uns ermutigen und die sind sehr kurz. Sie erzählen beide dasselbe. Lass uns die Verse 31 und 32 lesen. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Wisst ihr, was ein Senfkorn ist? Dieses ganz kleine, runde Körnchen. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter. Konnte natürlich zu einem Busch wachsen. Im Vergleich zu den Kräutern ist es schon sehr groß. Aber es steht hier, und es wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Also hier wächst dieses mini kleine Korn sogar in einen Baum. Also wir haben übernatürliches Wachstum. Und die Vögel bauen ihre Nester, die Schwachen finden Schutz in seinen Ästen. Und manche sehen die Vögel als Symbol für das Böse, weil im Gleichnis vom Seemann, die den Samen, das heißt das Wort Gottes, aufgepickt haben. Ich kann dem nicht zustimmen. Wir haben hier ein ganz anderes Bild. Es sind nicht Vögel, die das Reich Gottes berauben, sondern Vögel, die Schutz finden im Reich Gottes, in diesem Bild hier. Und für die von uns, die vertraut sind mit dem Alten Testament, ist es ein vertrautes Bild, was wir hier lesen, ein Bild für Macht, für Einfluss. In Daniel 4 sehen wir es zum Beispiel. Ein Bild für den Babylonierkönig Nebukadnezar als großer Baum. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich und es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und alles Fleisch nährte sich von ihm. Hesekiel 31 haben wir ein ähnliches Bild für den Pharao Ägyptens. Hesekiel 17, besonders wichtig, ein Bild über Israel, über das messianische Reich. Vers 23, dort auf einen hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen, einen Trieb, von dem er vorher gesprochen hat. Und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles, was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Darüber spricht Jesus hier. Wunderbares Wachstum. Und das Gleiche sagt im nächsten Bild aus, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ihr Frauen wisst es, ein kleines bisschen Sauerteig hat einen großen Einfluss. Auch hier manche sagen, der Sauerteig ist ein Bild immer für Sünde oder das Böse. Forscht mal selber nach, ob das stimmt. Ich habe mal alle Stellen angeschaut und ich muss sagen, nee, es stimmt so nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Wenn es so ist, wird es gesagt. Der Sauerteig der Pharisäer zum Beispiel, da geht es um die Lehre der Pharisäer. Aber hier, der Sauerteig ist das Reich Gottes in diesem Bild. Also allgemein der Sauerteig ein Bild für Einfluss. Und in diesem Bild, dieser Sauerteig hat disproportional großen Einfluss auf den Rest des Teiges. Und so ist es mit dem Reich Gottes, lehrt uns Jesus hier. Es hat ganz klein, es hat ganz unscheinbar begonnen. Mit 12 sehr unscheinbaren, unwahrscheinlichen Jüngern, sehr einfachen Volksgenossen. Und die Gemeinde hat begonnen unter Christenverfolgung, unter widrigen Umständen. Aber Jesus hat gesagt, Johannes 12, Vers 32, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Es ist schon erstaunlich, wie viele Gemeinden allein der Apostel Paulus gegründet hat in seiner kurzen Dienstzeit. Locker mehr als die Hälfte der bekannten Welt erreicht damals schon. Und heute haben wir allein in China um die 100 Millionen Christen. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden der Gemeinde nicht widerstehen können. Also wir können in unserer Evangelisations- und in unserer Reich-Gottes-Arbeit totale Optimisten sein. Wir dürfen voll Vertrauen Großes erwarten, denn wir dienen einem großen Gott. Also hier eine weitere Lektion, auch, dass wir diese kleinen Dinge, diese kleinen Anfänge nicht verachten. Die können einen großen Einfluss haben. Und als Beispiel dafür möchte ich abschließen mit einer Geschichte, die ich besonders mag. Geschichte hat die Überschrift "Ein Niemand namens Kimball". Wer von euch hat schon mal gehört von Edward Kimball? Außer von mir, weil ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Edward Kimball hat vor über 100 Jahren in Boston gelebt, also an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Und er hat dort eine Sonntagsschule gelehrt. Heute würde man sagen, er hat im Kindergottesdienst die Kinder gelehrt. Und dieser Edward Kimball, der hat in einen Jungen investiert, der nicht lesen konnte und der sich ja in der Bibel nicht ausgekannt hat. Und er hatte eine Vision, er hatte ein Herz für diesen Jungen. Und er hatte so die Gewohnheit, dass er seine Schüler besucht hat. Und eines Tages hat er diesen Jungen besucht in dem Schuhgeschäft, in dem er gearbeitet hat, und er hat ihn dort zum Herrn geführt. Wisst ihr, was der Name dieses Jungen war? Sein Name war Dwight L. Moody. Der war der größte Evangelist in Amerika im 19. Jahrhundert. Und eines Tages hat Moody in Großbritannien gepredigt, in einer kleinen Gemeinde, von einem jungen Prediger namens Frederick Meyer. Hatte wohl auch deutsche Vorfahren, gell? Und der hat dort die Geschichte erzählt von diesem Sonntagsschullehrer, der ihn zu Jesus geführt hat. Und es hat den Meyer so inspiriert, dass er selber Evangelist geworden ist. Und dann dieser Brite Meyer war dann wiederum in den USA und hat in Massachusetts gepredigt. Und hat gepredigt, wenn du nicht gewillt bist, alles aufzugeben, bist du gewillt, dich willig machen zu lassen. Und das hat einen jungen Mann namens Wilbur Chapman dazu gebracht, Gottes Ruf zu folgen. Und der ist auch ein großer Evangelist geworden. Und einer seiner freiwilligen Helfer hieß Billy Sunday. Der hat später seinen Dienst übernommen und hat auch tausende Menschen zu Jesus geführt. Und bei einer Billy Sunday Crusade, also so einer Massenevangelisation in North Carolina 1924, war in der Menge ein 16-jähriger junger Mann, den die Botschaft ansprach. Und sein Name ist Billy Graham. Und er hat zu mehr Menschen das Evangelium gepredigt als irgendjemand sonst in der Geschichte. Wer hätte das gedacht? Als der Edward einem kleinen, ungebildeten Jungen gedient hat. Denk nicht klein über deinen Dienst. Vielleicht ist eines von unseren Kids der nächste Billy Graham. Wer weiß. Oder vielleicht der, den du die Zeitung angeworfen hast gestern oder ein Traktat weitergegeben hast. Wer weiß. Lass dich nicht entmutigen von kleinen Beginnen, von einem kleinen Hauskreis oder kleinen Gruppe, der du dienst. Lass uns mit Freimut, lass uns mit Zuversicht an die Reich Gottes Arbeit gehen. Amen. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Paulus ist das beste Beispiel. Lass uns der Vollständigkeit halber noch die letzten zwei Verse lesen. 34 und 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Sind wir nicht gesegnet, dass wir die Geheimnisse von Gottes Reich kennen dürfen? So lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du klar und deutlich in unser Leben sprichst. Sehr oft ist es überführend, für mich zumindest. Vater, ich danke dir, dass du uns einmal mehr Ewigkeit vor die Augen gemalt hast. Himmel und Hölle, worum es wirklich geht in diesem Leben, in dieser Welt. Dass du uns siehst als deine Söhne und Töchter, dass du uns gebrauchen willst, was für ein Vorrecht. Und danke, Herr, dass du aus kleinem, auch aus unserem Kleinen, was ganz wunderbar Großes machen kannst. Und da wollen wir dir vertrauen. So, Herr, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Gib uns eine neue geistige Sicht für unser Leben. Herr, füll uns, Herr, damit wir hier aus der Tür rausgehen, unser Missionsfeld mit Zuversicht und mit Freimut betreten. Mach uns frei von Menschenfurcht und von unserem Schweinehund, Herr. Gebrauche uns, das ist unsere größte Freude. Und darum bitte ich um deinen Segen, Herr, dass du uns segnest mit deinem guten Geist, mit Kraft, mit Freude, mit Besonnenheit. Klaren Blick in unserem Leben. Darum bitte ich für uns in Jesu Namen. Amen.